als Leistungssportler planst du Regeneration ein in deinen Trainingsplan, weil du weißt, dadurch wirst du besser.
Resilienz und Achtsamkeit hat für mich was zu tun mit Selbstreflexion, mit Innehalten und nicht nur mit Übungen, die ich machen kann und dann wird alles gut.
Man braucht auch eine gewisse, sag ich mal, Selbststärke, ne? Also eine Selbststärke, um zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel und auch das muss man natürlich lernen.
Next Gen Education. Bildung, Karriere und Zukunft. Seit 1848. Der Podcast der Karl-Remigius Fresenius Education Group. Jetzt mit Danja Mischupach und Professor Dr. Andreas Beiwas.
Hallo, liebe ZuhörerInnen. Hallo, Andi.
Hallo.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Next Gen Education, Bildung, Karriere und Zukunft seit 1848. Wir widmen uns heute mal dem Thema Resilienz. Komisches Wort, aber viel dahinter, nämlich die psychische Widerstandsfähigkeit, die uns dabei hilft, mit Stress umzugehen und Krisen zu meistern. Und ich würde mal sagen, Andi, das ist ja mittlerweile ein wirklicher Future-Skill. Für mich ist es eigentlich absolut der wichtigste Skill, den man im Moment braucht. Denn ne, die Welt dreht sich immer schneller, irgendwie permanent Veränderungen. Man muss alles irgendwie noch mitkriegen und so weiter. Und dann hat man noch Druck zu Hause auf der Arbeit etc. Und am Ende irgendwie weiß man nicht mehr, wie man damit umgehen soll. Deswegen ist es für mich wirklich total wichtig. Wie sieht es denn bei dir so aus? Wie ist es um deine Resilienz bestellt, würdest du sagen?
Das könnte ich einiges als Gesundheitsökonom systemisch darüber sagen. Aber wenn du mich ganz persönlich fragst, also natürlich ist man, also manchmal sage ich es so, irgendwie in der Rush-Hour des Lebens, wo alles auf einen irgendwie so zusammenkommt. Und das ist nicht immer ganz einfach. Ich habe erst auch in meinem Leben irgendwie besser lernen müssen, mit Stresssituationen umzugehen. Es gibt ja ganz verschiedene Ebenen. Man hat mal privaten Stress oder irgendwelche Schicksalsschläge, die man verkraften muss. Das kennt auch jeder. Vielleicht, ich hoffe nicht, dass es jeder kennt, aber jeder wird vielleicht mal die Erfahrung machen. Dann hat man beruflichen Stress, Druck. Das gelingt, muss ich auch sagen, mir mal besser, mal schlechter. Ich bin jemand, wenn es ganz schwierig wird, dann werde ich immer ganz ruhig. Da bin ich dann ganz gut. Ich kann mich dann eher über kleinere Dinge dann auch mal, sag mal, kann ich in Stress geraten. Ich verbringe auch viel Zeit mit meiner Familie. Kunst, Kultur hilft mir immer sehr, um auch abzuschalten, neben Sport, auch über andere Themen zu sprechen mit Freunden. Und was ich mir immer denke, das hört sich jetzt zwar echt blöd an, aber sehr spezifisch, wenn ich einen Fehler baue, ist das auch blöd, aber mein riesiger Vorteil in meinem Job, es stirbt keiner daran. Wohingegen, wenn jemand im OP was falsch macht, dann sind die Konsequenzen noch viel, viel schlimmer. Das soll jetzt nicht sozusagen irgendwie so blöd daherkommen, so nach dem Motto, wenn wir Fehler machen, ist ja Wurst. Aber ich denke mir immer so, wenn ich dann die Verhältnismäßigkeit irgendwie immer anschaue und dann mir nach vorne hebe, dann denke ich mir, okay, das sind schon Druck und da ist viel, was Schlechtes passieren kann, aber man muss es immer ins Verhältnis setzen und am Ende des Tages ist doch vieles gar nicht so schlimm. Und das ist manchmal so, das kennt jeder von uns vielleicht, wenn er so nachts um 3 im Bett liegt und vielleicht grübelt, dann muss man manchmal einfach nur aufstehen und irgendwas anderes machen und dann am nächsten Tag merkt man, die Probleme waren eigentlich gar nicht da. Und so muss man das manchmal einfach durchbrechen, rausgehen und was anderes machen, dann lösen sich manche Probleme auch von der Nicht alle, manchmal werden die Probleme auch größer, wenn man sie nicht löst, aber man muss so eine gesunde Distanz haben. Aber es klingt auch mal besser, mal schlechter, das ist ja nicht jeder Tag gleich.
Total. Mir hilft immer dieser Spruch, wenn du keine Pause machen kannst, mach eine Pause, weil da ist so viel Wahres dran, ne? Und eigentlich habe ich das als ehemalige Leistungssportlerin, da ist es normal, Andi, ne? Dass du als Leistungssportler planst du Regeneration ein in deinen Trainingsplan, weil du weißt, dadurch wirst du besser. Und das vermisse ich manchmal im Berufsalltag. Auch bei mir kriege ich das nicht immer so gut hin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch vor ein paar Wochen, war ich mal in so einem Meeting und da habe ich mit Tränen gekämpft, weil ich wirklich irgendwie dachte, okay, ich bin am Anschlag, ne? Es ist jetzt zu viel. Und da habe ich gemerkt, ich muss eine Pause machen. Und ich muss wieder mehr Regenerationszeiten auch in meinen Arbeitseintag mit einflechten. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich sag vielleicht nachher mal was, wie ich das dann auch teilweise mache. Aber wir hören jetzt mal rein bei einer Expertin in der Gruppe, die zu Wort kommt. Und zwar ist das diesmal Evelyn Scotti. Sie ist Diplompädagogin, systemische Paar- und Familientherapeutin und hat Kursleiterausbildung für Stressmanagement, Entspannungsverfahren, Achtsamkeit und vieles mehr. Also ich würde mal sagen, die ideale Besetzung, um uns mit Infos zu versorgen. Und sie gibt uns viele praktische Tipps und Übungen mit an die Hand. Außerdem erhalten wir von Amandine Michel, HR Development Specialist in unserer Bildungsgruppe, einen Überblick, was wir für Programme bieten, um unseren Mitarbeitenden dahingehend zu unterstützen. und hören dazu auch mal rein in Erfahrungsberichte von unseren KollegInnen. Wir haben also einiges vor, Andi, und starten am besten mal damit, dass Evelyn uns erstmal erzählt, welche Resilienzfaktoren es überhaupt gibt.
Einmal haben wir Faktoren, die so mit der inneren Einstellung zu tun haben und unserer Grundhaltung zum Leben und wie wir auf Dinge reagieren. Sowas wie Optimismus ist zum Beispiel ein wichtiger Resilienzfaktor. Damit ist nicht gemeint, dass du irgendwie nur auf rosaroten Wolken schwebst, sondern es geht wirklich darum, grundsätzlich die Haltung zu haben, die Einstellung, dass es ein gutes Ende nehmen kann, dass diese Möglichkeit besteht und dass es auch vielleicht deshalb lohnt, über Hürden zu gehen. Genauso auch die Akzeptanz. In dem Moment, in dem ich eine bestimmte schwierige Situation nicht wirklich akzeptiere, geht man davon aus, dass mit diesem Widerstand im Grunde genommen das Leid noch größer wird. Was noch zu diesen inneren Einstellungen gehört, ist so die Tendenz, auch wirklich so lösungsorientiert zu agieren. Das heißt, weniger nach dem Problem zu schauen, als eher so nach den Möglichkeiten, die es vielleicht gibt, da vielleicht auch zu schöpfen daraus, wie habe ich es denn früher geschafft, eine Krise zu bewältigen, sei es ein Berufswechsel oder eine Herausforderung im persönlichen Bereich, Scheidung, Trennung. Wir alle haben Krisen schon gehabt und überlebt und das kann so ein Ressourcenpäckchen sein. Ein weiterer Faktor ist so die Sinnhaftigkeit, das heißt so dieses Gefühl und die Überzeugung, das, was ich mache, macht Sinn. Im Idealfall passt dann die Tätigkeit oder das Studium oder was auch immer ich gewählt habe, passt zu meinen Fähigkeiten. Wenn wir jetzt in den anderen Bereich gehen, in die Handlungsorientierung, dann gehört sowas dazu wie Verantwortungsübernahme. Und zwar nicht nur für andere oder für etwas, was ich tue, für etwas auf meiner Arbeit, sondern auch die Selbstverantwortung. Emotionale Balance. Dazu gehört auch, dass ich meine eigenen Gefühle und auch die der anderen gut und differenziert wahrnehmen kann. Das braucht doch immer so ein bisschen innehalten, ne? So nicht im Stress, im Hamsterrad so weiterlaufen, sondern immer wieder mal zu schauen, wie geht's mir denn gerade? Absolut wichtig ist die Netzwerkorientierung. Das haben wir sicherlich alle unter Corona gemerkt, dass diese Möglichkeit des sozialen Rückhalts, der sozialen Kontakte stark eingeschränkt waren. Und Zukunftsplanung. Das heißt, irgendwie eine Idee, wie es weitergehen könnte. Und Handlungsorientierung, das ist so, mein Lieblingssatz ist, weg von dem, ich muss was machen, sondern ich werde. Weil in dem Moment, in dem ich sage, ich werde morgen an diese Herausforderungen im Job gehen, ist das was ganz anderes als ich muss. Es ist dann eher intrinsisch motiviert und man sagt auch im Stressmanagement, aus einer Opferhaltung heraus kann sich eigentlich kaum was wirklich entwickeln. Das sind so die Faktoren. Und natürlich bei Kindern können wir sagen, spielt es eine Rolle, wie viel Gelegenheit bekommen sie zu zeigen, was sie können, um Resilienz zu entwickeln. Also auch diese sogenannte Selbstwirksamkeitserwartung. Ist es so, dass Kinder mit ihrer Haltung etwas bewirken können oder dass gar nicht drauf reagiert wird? So als ein Beispiel. Und für uns Erwachsene ist natürlich ganz, ganz wichtig die Erfahrung, die Interaktion und die Selbstreflexion. Das heißt, auch wir Erwachsene können unsere Resilienz aufbauen. Wir können durch Feedbacks von anderen dran arbeiten und eben sich die Zeit nehmen, auch mal selbst zu reflektieren. Wo stehe ich gerade?
Also wirklich spannend, was die Kollegin da so berichtet. Und in einer Sache habe ich mich ganz persönlich angesprochen gefühlt, denn sie hat auch das Netzwerk angesprochen. Und bei mir ist es zum Beispiel oft so, ich meine, die Welt dreht sich, du hast es vorher schon im Intro so ein bisschen angesprochen, ich sag mal, bei mir in der Gesundheitspolitik oder als Volkswirt, ständig gibt es neue Gesetze, neue Informationen, neue Anpassungen. Man hat immer das Gefühl, boah, das musst du jetzt also auch noch wissen und da musst du auch up-to-date sein, weil du bist ja da Experte in dem Bereich und du kannst aber nicht gleichzeitig in der Vorlesung sitzen und alle Papers lesen. Und dann denke ich mal, entspann dich. Das Entscheidende ist, du kennst eigentlich immer irgendjemanden, den du anrufen kannst, wenn du es nicht weißt. Ja? Und wenn du dich einfach nicht mehr weiter weißt, dann kennst du irgendjemanden aus dem Gesundheitssystem, den rufst du an und der erklärt es dir oder der schickt dir schnell ein paar Folien oder der informiert dich und du kriegst es irgendwie hin. Also mir hilft immer ganz wichtig, dass ich sage, okay, ich bin da nicht alleine, ich kann diesen ganzen Workload ja nicht schaffen, weil auch mein Tag nur 24 Stunden hat, aber es gibt eben ein Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann und auf das ich pflege und wo man sich gegenseitig helfen kann, weil wir eben alle nur Teil eines Ganzen sind und keiner kann alles bewerkstelligen. Und zu diesem Teil des Ganzen gehört auch, dass der Einzelne mal sagt, ich gehe raus. Und das hat ja auch sehr viel mit der eigenen Haltung zu tun. Aber natürlich auch, und ich finde, das ist auch wichtig, man braucht auch eine gewisse, sag ich mal, Selbststärke. Ne? Also eine Selbststärke, um zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel. Und auch das muss man natürlich lernen. Denn nicht jeder hat diese Selbststärke und dieses Selbstbewusstsein auch offen zugeben zu können, dass jetzt der Punkt ist, wo man vielleicht auch nicht mehr kann oder wo man mit seinem Latein, hätte man früher gesagt, mit seinem Latein am Ende ist und man einfach wirklich auf Netzwerke zugreifen muss. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eigentlich eher ein Zeichen von Stärke ist.
Mhm. Aber Stärke, ne, das ist ja dann oft so, dass einem das auch wirklich schwerfällt, das zu akzeptieren, dass eine Schwäche dann plötzlich eine Stärke ist, ne? Und was mich auch angesprochen hat, ist so dieses, hey, guck doch mal, was du alles in deinem Leben eigentlich schon bewältigt hast in dem Moment, ne? Und zu gucken, hey, ich habe viele Krisen überwunden, ich kann auch das schaffen. So die Akzeptanz von, okay, im Moment ist es gerade nicht so cool, aber ich weiß, ich komme da wieder raus, ne? Weil ich habe auch schon viele Momente erlebt, sozusagen, und denen bin ich immer wieder rausgekommen. Das hilft mir auch oft, so dieses nach vorne schauen dann wieder, ohne jetzt zu denken, okay, ist alles super gerade, sondern eher, okay, jetzt ist es gerade nicht so cool, aber du schaffst es, da rauszukommen. Aber das eine ist ja das Wissen über Resilienz und Resilienzfaktoren. Das andere ist, das irgendwie auch wirklich im Alltag umzusetzen. Und deswegen haben wir Evelyn auch mal wirklich nach konkreten Tipps gefragt, was können wir denn im Alltag tun, um schon eine große Wirkung zu erzielen?
Also das eine ist, es gibt verschiedene Apps, die du zeitlich auch konfigurieren kannst, sodass die dich daran erinnern, immer mal innezuhalten und zu spüren, wie geht's mir gerade. So ein Mini-Body-Scan, damit sind wir aber auch so ein bisschen bei der Verknüpfung zur Achtsamkeit. Ne? Also mal innehalten, nicht an irgendwas anderes denken, sondern wirklich mal nachzuspüren, wie fühlt sich denn gerade mein Körper an, von den Füßen bis nach oben hin. Und möglichst, also bis zum Kopf, und möglichst ohne jetzt zu bewerten, sondern es einfach mal zu sehen, was ist gerade. Ach, da ist eine Verspannung. Ne? Das ermöglicht so eine App. Und was immer wirken kann, ist auch Atem. Für diejenigen, für die es okay ist, mit dem Atem zu arbeiten. Wobei aus der Achtsamkeit heraus, und das sind so meine Lieblingsatemübungen, wird jetzt nichts verändert am Atem und es geht nicht darum, festzustellen oder zu trainieren, möglichst tief zu arbeiten, sondern es geht darum, den Atem wahrzunehmen, dass du wahrnimmst, ich atme ein, ich atme aus. Und du kannst deine Atemzüge zählen. Und in dem Moment, wo du immer wieder zählst, bist du nicht im Gedankenkarussell und bei der Sorge und bei dem Katastrophisieren oder bei deinem inneren Antreiber. Das Übergeordnete ist die Erkenntnis, also das Embodiment, dass es eine Wechselwirkung immer gibt zwischen Körperbewegung und Gehirn und umgekehrt. Und dass quasi das Gehirn auf bestimmte Bewegungen zum Beispiel mit positiven Signalen reagiert. Und das ist zum Beispiel ein Sache, da habe ich bin leider kein Body-to-Brain-Trainer, aber ein paar Übungen lasse ich immer mal einfließen. Body-to-Brain, also die Zahl. Und da gibt's ganz, ganz viele Übungen, gerade auch für Stressmomente. Ne? Und ein Beispiel ist auch Hunde. Hunde schütteln sich, wenn sie Stress haben. Ne? Und sich auszuschütteln, das kann total gut helfen. Also ich hatte schon Trainings, in denen dann auch Teams sagen, komm, wir machen mal einen Ausschüttel. Ja? Pferde schnauben ab. Also da können wir vieles übernehmen. Immer wieder auch den Fokus mal auf kleine, schöne Dinge zu legen. Und immer wieder so ein Zurückgreifen auf das, was man schon geschafft hat, diese Selbstwirksamkeitskomponente. Egal ob bei Achtsamkeit oder Resilienz, oft entsteht so der Eindruck, auch bei Teilnehmern, ich brauche ganz viele Übungen und dann klappt das. Und ich merke immer mehr, dass es nicht nur die Übung ist, sondern Resilienz und Achtsamkeit hat für mich was zu tun mit Selbstreflexion, mit Innehalten und nicht nur mit Übungen, die ich machen kann und dann wird alles gut. Den großen Effekt und den nachhaltigen Effekt haben Achtsamkeit und Resilienz dann, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Ich glaube, das wäre so mit das Wichtigste, was ich gerne so mit rübergebe.
Das, was wir gerade gehört haben, also diese Tipps, die sind insofern wirklich wichtig, denn Danny, du hast es vor dem O-Ton ja angesprochen, wenn man das nämlich nicht schafft, diese Resilienz zu haben, sich nicht rauszuziehen, dann kann es echt gefährlich werden, wenn man aus dem Strudel nicht mehr rauskommt. Das kann dann auch sozusagen ja wirklich zu Krankheit führen. Und umso wichtiger ist es sozusagen, ja, auf sich da zu achten, die Achtsamkeit zu haben und eben konkrete Tipps zu haben. Wie schaffe ich denn eigentlich, mich selbst aus diesen Situationen befreien? Und ich fand ja gerade irgendwie diese Methoden wie irgendwie Bodyscan oder Atemübungen, die fand ich echt schon spannend. Und die Frage ist halt, naja, wie oft hat man es selbst ausprobiert? Also ich muss ehrlich sagen, das mit den Atemübungen, da sagt er mir, jetzt muss man kurz gut durchschnaufen und so, das gelingt mir nicht immer, aber manchmal muss ich bewusst einfach auch mal die Perspektive wechseln oder gehe dann einfach mal aus dem Büro raus, gehe raus. Zum Beispiel, also wenn ich zu lang am Rechner war, das ist was mir immer schwer fällt, oder wenn da Probleme man besprochen hat in irgendwelchen digitalen Konferenzen, dass ich dann ganz bewusst echt den Laptop einfach zuklappe und rausgehe, ne? Und so nach dem Motto, das ist in diesem Kästchen und dieses Problem springt jetzt nicht aus diesem Kästchen raus, sondern es bleibt in diesem Kästchen drinnen, ne? Und das ist auch in 3 Stunden noch da, das Kästchen und das Problemchen. Und deswegen kann ich ja mal ganz kurz zu diesem Kästchen weggehen. Das hilft mir irgendwie. Wie integrierst du denn das so in deinem Alltag?
Ja, Bewegung ist total wichtig für mich, auch wenn ich so viel zu wenig mache heutzutage, aber ich merke halt, wie es mir gut tut, ne? Auch sowas wie dann am Wochenende wirklich nicht nur auf dem Sofa zu liegen, da tendiere ich leider auch zu oft zu, aber dann auch wirklich bewusst Bewegung einzubauen in den Alltag, genau wie du sagst, ne, die Mittagspause irgendwie nicht dazu zu nutzen, um Rechner zu setzen, sondern rauszugehen, einfach mal eine Runde im Park zu machen, auch mal an was ganz anderes zu denken, ne, ob es vielleicht auch, wenn es irgendwie blöd ist, also das versuche ich auch. Und wirklich versuche es auch mit meinem Team, so dass wir am Freitag nochmal die Woche reflektieren, sagen, hey, was lief denn eigentlich gut, ne? Lass mal Erfolge teilen. Oder auch was lief nicht so gut, dass man gemeinsam auch mal reflektiert und die Zeit auch gibt, zu gucken, okay, wie geht's mir denn jetzt gerade, ne? Wie war die Woche? Einfach mal dem ganzen Gefühlen, die da so sind, mal Raum zu geben, anstatt nur irgendwie, yo, ne, das ist die Lösung, das ist der Projektplan und so. Also das hilft mir auch total.
Ja, und es gibt ja auch einfach ganz andere Themen, mit denen man sich auch beschäftigen kann. Also ich denke dann ganz oft zum Beispiel, wenn es mich dann nervt, was macht man heute Abend zum Abendessen? Was koche ich heute? Oder was könnte man am Wochenende Schönes machen? Also sozusagen auch mal an die positiven Dinge, mit denen man in seinem Leben ja auch irgendwie denkt, irgendwie ja mit dann zu integrieren. Und wenn man mal nur so einen 5-Minuten-Break macht oder irgendwie ganz kurz irgendwie, das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich irgendwie zwischen 2 Terminen sage, so ich google jetzt einfach mal nach schönen Ferienhäusern in der Toskana und bin 5 Minuten mal einfach nur abgedriftet und habe mir einfach nur vorgestellt, oh, dieses Haus, da könnte ich jetzt irgendwie auch vielleicht in 3 Wochen sein. Und dann habe ich wieder nach 5 Minuten sinnlosen rum googeln, wo man jetzt ja gerade gesagt hat, man soll auch mal mit dem Laptop runterfahren, aber man kann auch mal 5 Minuten was Cooles googeln, was einmal kurz in eine andere Lebenswelt reinbringt und dann wieder sich zurückfokussieren. Das tut manchmal einfach auch ganz gut. Da war man 5 Minuten kognitiv in diesem Ferienhaus der Toskana am Pool und dann ist man wieder zurückgekommen. Ja, dieses produktive Abschweifen, das tut einfach schon, glaube ich, auch gut.
Lass mich mal eins sagen, weil das mache ich ganz gerne nachts. Du hast es angesprochen, ne, dass man nachts ja gerne auch mal Probleme wälzt, ja, die nachts viel schlimmer sind als am nächsten Tag. Das hat, glaube ich, auch hormonelle Voraussetzungen oder Gründe. Das ist
wissenschaftlich bewiesen.
Genau, ja. Gründe, dass man da in so einer Art Mini-Depression landet irgendwie nachts. Und was ich da oft mache, ist, dass ich einfach das ABC runterzähle und dann sowas mit ganz Banalem wie Obst verbinde. Also A wie Ananas, B wie Banane, C wie was auch immer man da für ein Obst nehmen kann und so weiter. Kann ich nur empfehlen, kann man mit allem machen, mit Städten, Lieblingssportlern, was auch immer. Und ich schwör's dir, bis M bist du auf jeden Fall wieder eingeschlafen, weil es einfach dein Hirn so ablenkt von deinen Problemen. Auf jeden Fall auch ein guter Tipp.
Spannend ist jetzt quasi, wir haben jetzt auch mal umgefragt, die Campus-Umfrage mal gestartet, mal bei uns Kolleginnen und Kollegen direkt befragt, was sie denn so für Tipps für uns haben und wie denn sie in ihrem täglichen Joballtag so umgehen und Methodiken gefunden haben, ja, um ihre Resilienz zu steigern. Da hören wir doch mal rein.
Ja, mein persönlicher Rettungsanker sind eigentlich meine FreundInnen und auch meine Familie. Durch den Austausch mit ihnen schaffe ich es, Dinge auch wieder aus einer gewissen Distanz zu betrachten und ja auch zuversichtlich zu bleiben. Wenn aber gerade niemand verfügbar ist, hilft eigentlich auch immer eine große Portion Schokomüsli. um wieder runterzukommen und sich ein bisschen besser zu fühlen?
Mein Rettungsanker besteht hauptsächlich aus 3 Personen, meinen 2 Kindern und meinem Mann, würde ich sagen, in erster Linie. Und am besten noch in der Kombination mit irgendeinem, ja, Gute-Laune-Song, sowas wie 3 Little Birds von Bob Marley. Das bringt mich eigentlich immer wieder in gute Laune, egal wie groß der Stressberg ist, dann bin ich wieder gut drauf.
Ja, wenn bei mir mal etwas schief geht, dann spreche ich meine Kolleginnen an, meine Vertrauten hier im Unternehmen, per Teams oder in meinem Büro. Und dann spreche ich darüber und das hilft mir meistens sehr.
Mein Rettungsanker im Arbeitsalltag sind ätherische Öle. Das mag für den einen oder anderen etwas ungewöhnlich klingen, aber sie schaffen es, dass ich wieder zu mir zurückfinden kann, mich fokussiere und achtsam mit mir bin. Ich benutze sie gerne, besonders in Verbindung mit Atemübungen, die ich auch in der Resilienzwerkstatt gelernt habe, die bei uns im Unternehmen angeboten wird. Und die Kombination aus beidem tut mir im Arbeitsalltag sehr gut. Ich verwende ätherische Öle zum Fitwerden morgens, im Arbeitsalltag, um wieder in den Fokus zu kommen, um meine Aufgaben zu schaffen und aber auch abends, um wieder zur Ruhe zu kommen und auch gut zu schlafen. Das ist meine persönliche Technik, um im Arbeitsalltag resilient zu bleiben, meine Aufgaben gut erledigen zu können, sowie eine gute Kollegin und ein Teammitglied zu sein.
Schokomüsli finde ich eine gute Idee. Mir hilft oft auch wirklich banal die schöne Tasse Earl Grey Tee. Und die jüngeren HörerInnen werden es nicht mehr kennen, aber die gedruckte Ausgabe des Brigitte Frauenmagazins, was ich mir dann auf dem Sofa zu Gemüte führe und wirklich herrlich dabei abschalten kann. Wie machst du's?
Also ich, ehrlich gesagt, also außerhalb des Campus, ich koche wahnsinnig gerne. Ich kann quasi beim Kochen total abspannen, weil ich das dann quasi was Handwerkliches mache. Also ich bin sonst eigentlich, also ich bin handwerklich zu nichts zu gebrauchen. Ich darf zu Hause auch keinen Nagel in die Wand schlagen. Das verbietet mir meine Frau, weil sie Angst hat, dass dann alles kaputt geht. Aber ich mache dann lieber solche Sachen wie zum Beispiel irgendwie Gemüse schneiden, kochen. Das ist für mich meditativ. Und oder auch eben hier dann mit in der Mittagspause was zuzubereiten. Das ist für mich was irgendwie so was haptisch anderes ist. Ne? Das ist für mich immer wichtig. Deswegen glaube ich, finde ich ganz interessant, dass du so eine Zeitung ansprichst, dass es mal nicht das Smartphone ist und dass du mal irgendwie ein Buch oder so in die Hand nimmst. So ganz bewusst, ich weiß jetzt nicht, ob das etwas ist, was so Menschen über du wie knapp über 30 und ich über 40 sowas natürlich machen und ob es die Jüngeren nicht mehr machen, aber auch, glaube ich, da ist sozusagen ja das Medium quasi zu wechseln. Ne?
Genau.
Das kann auch durch Gerüche sein, das ist ja gerade irgendwie so auch angesprochen worden, das kann auch andere Gerüche sein, ein anderes Licht. Konstrukt, andere Räumlichkeiten. Also oft finden ja, das lernt man aus dem Gesundheitswesen, Healing Architecture, also quasi, dass sozusagen andere räumliche Situationen einen auch sozusagen auf andere Gedanken bringen können. Die Architektur eines Gebäudes, eines Campus kann auch einiges ausmachen. All das sind so Mini-Faktoren, die dazu beitragen, einfach abschalten zu können.
Es ist spannend zu hören, Andi, ne? Wie wir durch einfache Techniken unser Wohlbefinden steigern können. Und das ist ja sowohl für unser Privatleben als auch das Berufsleben so, so wichtig. Deswegen haben wir verschiedene Programme und Ressourcen in unserer Bildungsgruppe. Und ich freue mich, dass unsere Kollegin Amandine Michel uns jetzt mal einen Überblick darüber geben wird.
Resilienz ist das, was wir in der HR-Welt ein Future Skill nennen. Was ist das denn? Eine Fähigkeit, die in den kommenden Jahren immer wichtiger wird, um im Berufsleben erfolgreich und gesund zu bleiben. Weil die Leistung ohne die langfristige Gesundheit bringt uns auch nichts als Organisation. Wir wollen, dass es unseren Leuten gut geht. Das haben wir wirklich erkannt, diese Wichtigkeit von der Resilienz für die Zukunft. Deswegen bauen wir unser HR-Angebot im Bereich Resilienz Schritt für Schritt aus. Seit etwa 2 Jahren gibt es zum Beispiel eine Schulung für unsere Mitarbeitenden. Ziel ist es, dass die Teilnehmenden sich ein paar Stunden nehmen, um die wichtigsten Resilienzfaktoren kennenzulernen. Und das nicht nur theoretisch. In der Schulung lernen die auch ganz konkret, wie sie diese Faktoren im Alltag anwenden können. Neben der Schulung stehen unseren Kolleginnen verschiedene Anlaufstellen zur Verfügung. Sowohl die HR-Abteilung als auch unsere psychosoziale Beratung sind jederzeit erreichbar. Ich selbst als Personalentwicklerin bin zum Beispiel zertifiziert Ersthelferin für mentale Gesundheit und höre gern zu, wenn jemand ein vertrauliches Gespräch sucht. Ein weiterer wichtiger Baustein in unserem Portfolio ist die externe Kooperation mit der Firma PME Familie. Diese Organisation veranstaltet außerhalb von der Bildungsgruppe Vorträge und Austauschgruppen zu Themen wie Beziehungen oder Gesundheit und unterstützt auch ganz praktisch zum Beispiel mit Kinderbetreuung. Alle Eltern, die arbeiten, wissen, wie stressig dieses Thema sein kann. Und diese Organisation hilft dabei, ja, sich zu organisieren. Und das ist sehr, sehr, sehr wertvoll, auch also für die Resilienz. Ich habe jetzt drei konkrete Beispiele genannt. Wir entwickeln unser Angebot kontinuierlich weiter, wie ich schon gesagt habe. Denn Resilienz ist keine einmalige Maßnahme, sondern ein langfristiger Weg, den wir gemeinsam gehen. Und ich freue mich auf alles, was kommt, auch in den nächsten Monaten.
Ja, wir haben bewusst viel Angebot dafür in unserer Bildungsgruppe, eben weil wir das für so wichtig halten. Und wir haben uns mal bei unseren KollegInnen umgehört, welche Erfahrungen sie mit unseren internen Angeboten gemacht haben. Und das verraten euch Katharina Wehrmann, Katharin Joya-Morales und Tamara Görke am besten selbst.
Ja, in der Entwicklungswerkstatt habe ich schon einige Kurse mitmachen dürfen im Bereich Achtsamkeit und Resilienz am Arbeitsplatz. Ich fand das super hilfreich, weil man einfach mal wieder sensibilisiert wird für diese Themen und auch so fürs eigene Wohlbefinden. Vieles weiß man ja, aber es dann umzusetzen ist oft das Problem. Und durch diese Kurse, ja, merkt man eigentlich erstmal wieder, wie wenig man manchmal auf sich selbst achtet. Auch der Austausch mit den KollegInnen ist sehr hilfreich und auch ein bisschen tröstlich, wenn man doch immer wieder feststellt, dass man im selben Boot sitzt und dieselben oder ähnliche Themen oder Probleme hat. Durch die Dozierenden beziehungsweise die Coaches bekommt man einfach sehr nützliche Tipps, die sich auch sehr leicht im Alltag umsetzen lassen. Und somit gelingt es einem dann doch auch wieder ein bisschen mehr Acht zu geben auf sich selbst.
Das ist dann wirklich ein Safe Space, wo man sich öffnen kann, wo man sich untereinander austauschen kann. Man ist dann auch immer mit KollegInnen zusammen, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Ich meine, unsere Bildungsgruppe ist ja recht groß. Wir haben einige Standorte und da ist es ein mega cooler Nebeneffekt, dass man quasi über seinen Tellerrand hinausschauen kann und andere Leute trifft und sich mit denen austauschen kann. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe gemerkt, dass ich, glaube ich, schon viel richtig mache in dem Thema, beziehungsweise von Haus aus ein recht resilienter Typ bin, was mich sehr gefreut hat, so zu erfahren, dass ich irgendwie schon intuitiv einiges mache. Eigentlich ist gerade, wenn es so, so wichtig ist, wenn es sehr stressige, herausfordernde Zeiten sind, ist es wichtiger, denn jeden Schritt zurückzutreten, sich auch mal zu reflektieren, zu überlegen, was brauche ich oder wie kann ich das, was ich gerade vor mir habe, am besten meistern. Und oft vergisst man gerade dann, diese Sachen umzusetzen. Und von daher finde ich immer diese Reminder sehr, sehr gut.
Diese Entwicklungswerkstatt kann ich tatsächlich nur jedem ans Herz legen. Es macht sehr viel Spaß. Es ist eine tolle Dozentin und es entsteht eine tolle Gruppendynamik, sodass man viel für sich mitnehmen kann. Es ist auf jeden Fall von mir eine Herzensempfehlung, daran teilzunehmen.
Wenn ich, wie du siehst, Danja, dass irgendwie scheinbar doch dieses ganze Thema Resilienz schon irgendwie auch was Ansteckendes hat, oder? Also, dass wir, wenn wir lernen und wenn ich jetzt merke, wow, die Kollegen, die beschäftigen sich damit, dann denkt man schon darüber nach, ja, vielleicht müsste ich mich auch mehr damit beschäftigen.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass Resilienz ansteckend ist. Das heißt, wenn du in einem Umfeld bist, in dem andere Menschen resilient sind, ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich höher, dass du selber resilienter wirst. Ne? Ist ja auch klar, wenn du irgendwie merkst, dass da eine Aufstrahlung ist von KollegInnen, die jetzt irgendwie denken, okay, hey, das packen wir schon, ne, und wir kriegen das hin, im Vergleich zu eben KollegInnen, die ja denken, boah, ich schaffe das alles nicht und ne, ich kriege das irgendwie nicht hin und so weiter. Es ist ja logisch, dass sowas wirklich dann auch ausstrahlt. Also das merke ich auch selber, genauso wie eben andere Leute, die immer nur negativ erzählen oder strahlen, einen ja auch andersrum wieder runterziehen können. Ne? Also das glaube ich schon. Und wir haben ja eben auch gesprochen, körperliche Aktivität fördert Resilienz. Ich glaube, das ist klar. Du gehst laufen, Andi, ne?
Ich gehe laufen, genau. Bewegung ist total wichtig. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, bei den allermeisten gerade so. Ich meine, der Mensch ist ja auch so ein wenn Probleme naht, also aus unserer Ethologie raus, dann lauft man ja eigentlich erstmal weg. Ne? Und Stress entsteht, weil wir diesen Reflex von Weglaufen einfach unterdrücken. Ne? Also man würde gerne von dem einen oder anderen unangenehmen Termin einfach weglaufen, weil wir sozialisiert sind, wissen wir können nicht einfach weglaufen, und weil wir eben da bleiben und nicht weglaufen, entsteht der Stress. Deswegen machen wir dieses Weggehen, hilft einem, weil dieses diesem Fluchtinstinkt, ne, so ein bisschen nachkommt oder nahe kommt, der aus der Evolution in uns drinnen steckt. Von dem her, glaube ich, finde ich das echt spannend. Was ich aber, wie gesagt, immer wichtig finde, und da muss ich echt sagen, das versuche ich immer auch umzusetzen, weil ich gerne auch so ein, der Kölner würde sagen, ein kleiner Jeck ist, ne, weil ich immer gerne ein bisschen Klamauk mache und Spaß mache, weil ich fest davon überzeugt bin, dass, das ist zwar so eine Plattitüde, aber daran muss man auch arbeiten, dass man Spaß haben kann und irgendwie verschiedene Formen von Humor auch da zulassen kann und muss, dass man einfach auch über die Dinge mal lacht. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig. Und manchmal ist es gerade, manche Dinge sind so skurril, auch auf der globalen Weltbühne, dass man manchmal am liebsten nur noch lacht und denkt, Leute, ist das eigentlich jetzt gerade ernst, was ihr da macht? Wir sind manchmal schon als irgendwelche Zölle vorgestellt worden, oder ist das jetzt irgendwie, ist das schon die Heute-Show eine Satire-Show, oder ist es jetzt wirklich noch echt? Ich glaube, das muss man sich manchmal auch einfach mitnehmen, dass man sich denkt, na, vielleicht ist das einfach jetzt nur eine Satire-Show, ne? Und ist gar nicht ernst gemeint.
Schön wär's. Lachen reduziert auf jeden Fall nachweislich Stresshormone und verbessert damit den Umgang mit schwierigen Situationen. Und falls dir mal nicht nach Lachen zumute ist, Andi, da haben wir jetzt auch noch eine Übung parat, beziehungsweise die liebe Evelyn hat die parat. Die kannst du mal versuchen, wenn du eigentlich keine gute Laune hast, aber irgendwie da hinkommen möchtest.
Es gibt eine Theorie, jetzt unabhängig auch davon, die nennt sich Facial Feedback. Wenn du einen Stift zwischen die Zähne nimmst, also nicht zwischen die Lippen, sondern zwischen die Zähne, dann werden die Muskeln aktiviert, die fürs Lächeln zuständig sind. Das wird auch mit entsprechenden Impulsen weitergeleitet ans Gehirn und dann auch wieder beantwortet. Das heißt, du kannst dich auch selber zum Lächeln bringen und dir dadurch auch Gutes tun, auch wenn dich gerade mal jemand nicht anlächelt.
Ich muss gestehen, Andi, das habe ich wirklich schon öfter mal selber gemacht. Tatsächlich nicht mit dem Stift zwischen den Zähnen, aber ich mache das manchmal, ich denke, dass ich in den Spiegel gucke und wirklich so lache. Und es ist so absurd, dass das wirklich jedes Mal funktioniert. Also kleiner Tipp, auch so am frühen Morgen, wenn der Blick in den Spiegel vielleicht mal nicht so cool ist, das hilft auf jeden Fall, um besser gelaunt aus dem Haus zu gehen.
Also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde es mir aufschreiben und ich werde es mir merken und ich werde es auf alle Fälle das nächste Mal probieren. Ganz sicher, das muss man mal ausprobieren. Es ist ja irgendwie nicht so komplex. Ne? Und wenn es wirkt, ja, man sagt in der Medizin immer, wer heilt, hat recht.
Bitte. Und wir können aber auch euch mal auffordern, oder fordern euch jetzt mal auf, mal in den Kommentaren zu sagen, was hilft euch denn im Alltag, um eure Resilienz zu steigern und die auch zu üben. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr ja gleich auch den Podcast abonnieren und bewerten, um keine Folge zu verpassen. Andi, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht wieder. Resilienz für mich, wie gesagt, eines der absoluten Key-Themen heutzutage, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im Privaten. Also lass uns weiter zusammen lachen hier im Podcast.
Und es ist Resilienzprophylaxe sozusagen. Unser Podcast, das macht mir so Spaß, ist meine unter anderem Teil meiner Resilienzprophylaxe.
Ja. Genau. Danke dir, Andi. Und wir hören uns alle nächsten Monat wieder. Wir freuen uns.
Danke. Tschüss.